und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zeit für WISCOM, dem Podcast rund um Wissenschaftskommunikation, Marketing und PR-Themen aus dem Zeitverlag. Aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Hanna Proner und ich freue mich wie immer sehr darauf, in der nächsten halben Stunde ein spannendes Thema aus dem Bereich der Wissenschaftskommunikation zu beleuchten. Einmal im Monat lade ich mir Gäste aus der Wissenschaftskommunikation ein, um mich mit ihnen über Themen, Formate, Ideen und Projekte auszutauschen. Wir sprechen dabei über Chancen und über Herausforderungen. Und heute soll es um Diversität in der Wissenschaftskommunikation gehen. Dazu habe ich mir Harald Wilkuszewski eingeladen. Lieber Harald, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Ohne dir zu nahe zu treten, bist du ja ein alter Hase der Wissenschaftskommunikation, also schon sehr lange in der Wissenschaftskommunikation unterwegs und hast einen sehr spannenden Lebenslauf. Da würde ich gerne einsteigen, weil du tatsächlich ja auch erstmal selbst Wissenschaftler warst, dann politischer Kommunikator, würde ich es vielleicht nennen, und dann Richtung Wissenschaftskommunikation stärker gegangen bist. Und du setzt das Thema seit vielen Jahren schon an verschiedenen Wirkungsstätten auch um. Erst wollen wir dich ein bisschen kennenlernen. Du bist von Hause aus Politikwissenschaftler, hast an der LMU studiert in München und hast dann an der London School of Economics in Sozialpolitik promoviert. Was war eigentlich das Thema deiner Promotion?
Das Thema meiner Promotion war der Generationenkonflikt in Deutschland und vielmehr die Frage, ob es einen solchen gibt, ob er am Horizont steht, ob wir uns davor fürchten sollten und was es für Anzeichen gibt eigentlich dafür angesichts der Verschiebungen in der Alterspyramide in Deutschland. Damals, als ich promoviert habe, ich war ja zeitgleich zur LSI am Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock. Mhm. Das war also im Tandem in Rostock gearbeitet und dann immer wieder vierteljährlich in London. Und das Interessante damals war, dass das Thema Demografie noch gar nicht so im Mainstream verankert war. Jetzt, heutzutage, glaube ich, ist das nicht mehr der Fall. Viele wissen, was Alterung bedeutet. Und damals war es dann doch noch ein relativ neues Thema. Und vor allem die Debatte darüber, wie denn Jung und Alt zueinander stehen, war noch nicht sonderlich erforscht. Vor allem die Frage, ob das für die Politik schwierig werden wird, einen Ausgleich zu finden. Und da habe ich mich mit unterschiedlichen Methoden genähert. Also quantitativ, qualitativ. Ich habe Leute befragt, auch Politiker. Und habe festgestellt, dass es durchaus eine Gefahr gibt für diesen Konflikt.
Okay. Ich finde es deshalb ganz spannend, weil es ja auch schon eine Dimension von Diversität von verschiedenen Altersgruppen mit inkludiert. Du hast es schon gesagt, du hast mit PolitikerInnen auch gesprochen. Du hast tatsächlich auch als Leiter des Informationszentrums und des Brüsseler Büros von Population Europe auch gearbeitet. Du warst Policy Analyst für das Bildungsdirektorat der OECD in Paris und warst auch bei der Berliner Denkfabrik Stiftung Neue Verantwortung. Also auch nochmal Positionen, wo du, sagen wir mal, Politik, Gesellschaft, Wissenschaft zusammengebracht hast. Was war dein konkretes Learning für die Wissenschaftskommunikation aus dieser Zeit?
Also ich muss ehrlicherweise dazu sagen, dass ich sehr stark geprägt wurde von James Wopel, von dem Direktor damals in Rostock, der für mich, der ist leider ja schon verstorben, war wirklich eine sehr beeindruckende Persönlichkeit, der in Harvard promoviert hatte, eigentlich Mathematiker war, aber auch Public Policy gemacht hat und der mir den Leitsatz mitgegeben hat, dass es auf die Frage, auf die Forschungsfrage ankommt, wie man sich ihr methodisch nähert. Und das ist eigentlich eine Binse, aber wenn man an die Trennung der Disziplinen oder auch manchmal den Diskurs darüber beobachtet, was denn jetzt die richtige Methode sei oder welche Methode besser sei, dann fragt man sich schon manchmal, ob dieser Grundsatz so stehen bleiben kann. Das hat mich geprägt. Das war eine Offenheit, auch in den Dialog zu gehen mit der Gesellschaft, auch bei vermeintlich schwierigen Themen oder zu komplexen Themen. Das gab es bei James Wopel nicht. Also wenn es nicht gut genug erklärt wird, dann hast du vielleicht selber das Thema auch nicht gut verstanden. Das ist sowieso ein altes Zitat aus der WISCOM. Und das habe ich bei ihm gelernt. Und auf diesen verschiedenen Positionen, die ich dann da bekleidet habe, ja auch nicht sofort im Lead sozusagen, sondern oft einfach auch im Ausführen, versucht zu beherzigen und habe aber auch gemerkt, dass mich persönlich, also da war ein persönliches Learning dabei, dass mich das wahnsinnig anspornt und mich auch beruflich befriedigt, wenn ich merke, dass Wissen nicht nur jetzt in der relativ kleinen Wissenschaftsblase selber verbleibt, sondern bei den Menschen ankommt.
Total spannend. Und dann ging es für dich weiter. Du bist ans WZB gegangen nach Berlin, Wissenschaftszentrum Berlin, warst Abteilungsleiter Kommunikation und Pressesprecher und bist dann jetzt nach Österreich gewechselt zu den Kollegen nach Wien und bist am ISTA und dort Head of Communications und Events. Das heißt, da bist du ja jetzt sehr stark in der Strategie, in der Leitung unterwegs. Was sind jetzt deine Schwerpunkte im Bereich der Wissenschaftskommunikation?
Ja, also die Anlage zu dem, was ich jetzt mache, hat das WZB auch gelegt. Ich habe ja sehr eng mit Jutta Eimendinger, der ehemaligen Präsidentin, zusammengearbeitet. Auch was du vorhin gesagt hast, die politische Kommunikation, die sich vielleicht auf den ersten Blick beißt mit der Wissenschaftskommunikation, war da auch sehr wichtig. Also die Frage, wie man im politischen Diskurs Wissen einbringen kann. Am ISTA, das ja jetzt kein sozialwissenschaftliches Institut ist, sondern für Science and Technology, also im naturwissenschaftlichen Bereich, auch für mich ein neues Umfeld ist, das wahnsinnig interessant und spannend ist. Also die Labore hier, die ganzen Methoden, also mich auch nochmal anreichert mit neuen Eindrücken, geht es schon auch so um die volle Breite der Wissenschaftskommunikation. Und ich habe sowieso einen relativ breiten Blick auf die WISCOM. Also die Diskussion darüber, ob jetzt wissenschaftliche Bildung dazugehört oder nicht oder ob die daraus entstanden ist oder ein eigenes Feld ist. Also diese ganze Disziplinenzuschreibung, die finde ich manchmal störend bis langweilig. Mhm. Und deswegen finde ich das so toll hier, dass wir hier alles haben. Also von der klassischen Pressearbeit mit einem ganz tollen Team, Eigenwerbung in Klammern, bis hin also zu einem Veranstaltungsbereich, der aber auch viel wissenschaftliche Konferenzen mit begleitet. Mhm. Und dann auch den ganzen wissenschaftlichen Bildungsbereich, also die Science Education. Wir bauen hier gerade ein Science Experience Center, das wird eröffnet dieses Jahr, wirklich auch ein relativ großes Team mit den Schulen zusammenarbeitet und die Wissenschaft sehr früh in die Köpfe und Herzen der Menschen bringen möchte.
Es ist total interessant, weil es eben diese Breite zeigt und auch diese verschiedenen Zugänge, die du da total ausstrahlst. Letzte Frage so zu deinem Lebenslauf. Würdest du sagen, es war ein logischer Schritt, in die Wissenschaftskommunikation zu gehen?
Ich glaube, im Nachhinein ist immer alles logisch. und also es ist für mich stimmig. Und ich glaube, das Wichtigste für mich, und das ist auch nochmal ein Learning aus diesem Wechsel vom Forscher sein hin zum Kommunikator, dass es schon auch eine Frage der Energie ist. Und das soll jetzt gar nicht esoterisch klingen, sondern die Frage, die ich auch vielen stelle, die mich fragen, zum Beispiel, soll ich in der Wissenschaft bleiben oder soll ich vielleicht doch auch in die Kommunikation gehen oder ins Management, sich die Frage zu stellen, was gibt mir eigentlich Energie? Also ich glaube, ich war ein ordentlicher bis sehr guter Forscher, bin auch immer noch stolz auf die Dissertation. Aber ich habe schon auch gemerkt, dass ich stark in der Kommunikation bin und in der Strategie. Und dann so ehrlich zu sein und zu sagen, das ist eigentlich das, was ich gut kann und was mir zusätzlich noch Energie gibt, das gibt ja dann so einen positiven, sich verstärkenden Kreislauf. Und das jetzt zu spüren, also schon relativ früh auch dann, als ich in Brüssel war und da eigentlich der Übergang dann vollzogen war aus der Forschung, WZB jetzt hier am ISTA, ich bin einfach an dem Ort, wo ich sein möchte, jetzt nicht nur geografisch. Und das ist wahnsinnig toll.
Ja, super. Also ein Plädoyer für all diejenigen, die da ihre Energie rausziehen, weil wir genau diese Fragen auch immer wieder hören von HörerInnen. Ich bin selbst Wissenschaftlerin, will mehr Kommunikation machen. Ist das ein Feld für mich? Deshalb fand ich es so wichtig, dass wir da jetzt nochmal kurz dabei geblieben sind. Aber wir haben ja schon gesagt, wir wollen über das Thema Diversität in der Wissenschaftskommunikation sprechen. Und ich bin eigentlich darauf aufmerksam geworden durch einen LinkedIn-Post von dir im letzten Jahr, in dem du sehr stark auf das Thema Diversität Bezug genommen hast und auch die Wichtigkeit von Sichtbarkeit von Diversität in der Wissenschaftskommunikation hervorgehoben hast. Was war für dich der Auslöser, diesen Post zu schreiben und was hast du da eigentlich formuliert?
Also es ist ein vielschichtiges Thema, es ist ein diverses Thema an sich und wir versuchen uns vielleicht da mal anzunähern. Ich glaube, der Ausgangspunkt ist einfach der, dass wir nicht in einer Einheitsmasse leben. Wenn wir nach draußen gucken, ist diese Welt divers und mein erster Ansatz für diesen Post, dem auch ein Panel auf dem Forum Wissenschaftskommunikation vorausging 2023, wo wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, war eigentlich die Erkenntnis, dass wir eine deutlich vielschichtigere Realität um uns rum haben, als wir oft wahrnehmen. Und der Post war ja ein sehr persönlicher Post und vielleicht beginne ich jetzt mal damit. Ich habe mich ein Stück weit geöffnet in der Öffentlichkeit, was man als Kommunikator jetzt nicht unbedingt so oft macht, weil man ja auch im Hintergrund eher arbeitet für die Forschung, die die Bühne bekommen soll. Und habe ein bisschen reflektiert, wo bin ich denn divers? Ja, wenn man mich jetzt so anschaut, könnte als ganz normaler Bio-Deutscher durchgehen sozusagen. Mhm. Ich habe aber selber Migrationshintergrund. Also mein Vater ist in der Türkei geboren, in Istanbul, allerdings polnische Abstammung. Ich bin schwul. Ich bin Bildungsaufsteiger, also ich habe da schon drei Dimensionen an Diversität in meiner Familie oder in meiner eigenen Biografie, die für mich oft nicht im Vordergrund stand, also nicht im Sinne von, dass ich mich jetzt diskriminiert fühlte oder ganz starke Barrieren gespürt habe, ist vielleicht aber auch eine Typsache, sondern ich habe gemerkt, das habe ich gar nicht so thematisiert. Ja? Also ich Kollegen zum Beispiel am WCB mal erzählt habe, dass ich selber auch angegriffen wurde in Berlin als schwuler Mann. Dann waren die ganz erschüttert und haben gesagt, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und das ist für mich so ein Aha-Moment gewesen. Und jetzt den Bogen ein bisschen weiter zu spannen, weil es ist ja nicht nur ein persönliches Thema. Mhm. Ich glaube, der Ausgang ist einfach der, dass jeder von uns Diversität in sich trägt. Und das dann mal auf das institutionelle Level zu heben, das war die interessante Übung auf dem Forum 2023, das ich mit Jörg Weiß von Congressor organisiert habe. Die Frage der Diversität in der WISCOM hat ja zwei Perspektiven. Also die erste ist, wen erreichen wir? Also wie divers ist unser Adressatenkreis? Und das ist eine Frage, die gibt es schon lange. Und da gibt es auch viele kluge Köpfe, die sich damit beschäftigen und schauen, wie wir die sogenannten wissenschaftsfernen Gruppen erreichen können mit geeigneten Angeboten. Gleichwohl ist aber auch die Frage, glaube ich, wichtig, wie sind wir selber innerhalb der Wissenschaftskommunikation aufgestellt und in unserem Kontext der Wissenschaft, in unseren Einrichtungen. Und das ist, glaube ich, eine sehr neue Frage. Also wie divers müssen wir eigentlich selber sein, um die Diversität abbilden zu können? Und das Interessante und vielleicht das jetzt so als ersten Aufschlag mal zur Abrundung ist ja, dass wir in der Wissenschaft ja für uns in Anspruch nehmen und das auch sehen, dass wir sehr international und sehr offen sind. Also Unis und Forschungseinrichtungen haben als Grundwert eine Offenheit, eine Diskursorientierung, die Falsifizierung und so weiter. Also die Grundanlage für Diversität. Und ich glaube, manchmal haben wir dadurch den Eindruck, wir müssen vielleicht gar nicht so sehr an der Diversität arbeiten, obwohl wir zum Beispiel wissen, dass immer noch wir zu wenig Professorinnen und Professoren haben oder Institutsleitungen. Aber generell eher der Eindruck ist, naja, an der Uni, da kannst du ja eigentlich das sagen, was du möchtest oder dich verbinden mit den Leuten, die dir wichtig sind. Und das, glaube ich, kann man zumindest hinterfragen oder genau hinschauen, wo wir da uns noch weiterentwickeln müssen.
Du hast es gerade schon den Bogen aufgemacht. Von deiner persönlichen Geschichte und wie gesagt, das fand ich auch den Impuls total spannend, mit der persönlichen Geschichte sozusagen den einzusteigen und dann aber zu sagen, ja, und es steht exemplarisch für so viele. Also zum einen, was ist eigentlich die Diversität, die ich selbst mitbringe? Und dann aber auch die Frage, wie divers ist das Umfeld? Einerseits der Wissenschaft und dann noch ein Stück weiter gedreht auch der Wissenschaftskommunikation. Und ich finde gerade auf den großen Veranstaltungen, ob das die vom Bundesverband Hochschulkommunikation oder auch auf dem Forum ist, wenn man sich da so umschaut, ist die Diversität doch vielleicht auch gar nicht so groß, weil auch die Kommunikatoren untereinander sich doch auch ähnlicher vielleicht sind, als man so auf den ersten Blick denkt. Also wer wird da angezogen oder was ist auch so dein Blick drauf? Was sind vielleicht diejenigen, die in den Institutionen es noch nicht so leicht haben, auch mit zu agieren, einerseits in der Wissenschaft und dann darüber hinaus, aber eben vielleicht auch nochmal explizit in der institutionellen Wissenschaftskommunikation?
Ich möchte nochmal, wenn du erlaubst, einen kleinen Schritt zurückgehen, weil der eigentlich, du hast ja den LinkedIn-Post angesprochen und ich habe ja gesagt, dass es eine sehr persönliche Geschichte war und der Kernpunkt dieser Geschichte war eigentlich, dass mein Vater, als er nach Deutschland kam, als Gastarbeiter, einen ganzen Teil seiner Persönlichkeit abgelegt hat. Das war damals im Umfeld, späte 60er Jahre und so weiter, man war voll auf Assimilierung. Das war auch wahrscheinlich, also wenn er überhaupt vorkam, der Begriff, gar kein negativ besetzter Begriff. Das wollte man. Man wollte deutsch sein, in Bayern auch bayerisch sprechen und so weiter, so gut es geht.
Sich anpassen, ja genau.
Und Das Interessante dabei ist allerdings, und das erkläre ich in dem LinkedIn-Post, dass das auch was mit dem Umfeld macht, weil man als Kind, als Sohn natürlich wissen möchte, woher kommt man. Mhm. Und wenn dann dieser Teil der Persönlichkeit verdeckt ist und oder erst spät zutage tritt, dann ist das erstmal schwierig. Auf jeden Fall interessant. Also nochmal das Plädoyer, hinzuschauen, wo habe ich eigentlich selber Berührungspunkte mit der Diversität. Institutionell, glaube ich, muss ich mich dann auch lösen, das haben wir dann auch im Panel gemacht, von meiner Geschichte, die immer noch geprägt ist von vielen Privilegien, die man als weißer Mann hat in Deutschland. Mhm. Da hatten wir auf dem Panel ja auch zwei Forschende, die das eindrücklich beschrieben haben, die denen man auch, sage ich es mal, platt ansieht, dass sie nicht aus Deutschland kommen. Das ist ja leider immer noch so, dass es auch um die Erscheinung geht oder vielleicht einen Akzent und so weiter. Und die berichtet haben, dass es auch für sie schwer ist, einfach zum Beispiel einen Podcast aufzusetzen. Da war eine Idee und von einer türkischen Wissenschaftlerin und die hat in Deutschland kein Geld dafür bekommen. In Holland hat sie es sofort bekommen, ja, da war einfach diese Awareness da. Und ich glaube, das sind schon noch Barrieren, die existieren. Auf dem Forum haben wir auch die 200 Leute, die bei dem Panel mit dabei waren, gefragt, was glaubt ihr denn, wie weit sind wir denn in der Wissenschaftskommunikation mit der Diversität? Und das war ein ziemlich ernüchterndes oder ein Eindruck, das war jetzt keine strikte quantitative Analyse. Also die meisten haben gesagt, es hat zu wenig Sichtbarkeit. Sie selber beschäftigen sich wenig mit dem Thema und sie finden, dass es an Geld und Zeit liegt. Das ist vielleicht auch eher erwartbar, aber vor allem auch an dem Bewusstsein für das Thema. Mhm. Und da kommen wir dann oder da nähern wir uns auch nochmal der Frage der Sichtbarkeit an.
Würdest du sagen, Diversität braucht diese Sichtbarkeit, um diese Barrieren abzubauen?
Ja, also ganz klar, das habe ich jetzt natürlich angelegt, auch schon in meiner vorherigen Antwort. Mhm. Also ich glaube, wir können, also 22 Millionen Menschen in Deutschland haben einen sogenannten Migrationshintergrund. Das sind fast 30% unserer Bevölkerung. Es gibt viele Menschen, die mit Schwerbehinderung zu tun haben. Wir haben Armutsgefährdung. Wir haben 7% ungefähr, die sich mit der LGBTIQ-Community identifizieren. Also wir haben diese Diversitätslinien. Das ist einfach, das ist ja auch abstrus zu sagen, das ist nicht so. Mhm. Und dann ist die Frage, wie gehen wir damit um? Und ich glaube, dass wir gerade in der Kommunikation auch einen Wert daraus ziehen, weil wenn wir es nochmal umdrehen, die Adressatenorientierung, das uns ja wichtig ist, weil wir wollen ja viele Menschen erreichen. Das bedeutet aber auch, dass wir dann zum Beispiel diese 27% mit Migrationshintergrund auch erreichen sollten, weil sonst da ein großer Teil einfach wegbricht am Publikum. Wie können wir das machen? Und da, glaube ich, ist es wichtig zu schauen, wie ist es angelegt eigentlich institutionell? Haben wir überhaupt so einen Diskurs darüber, wie divers wir selber sind? Mhm. Haben wir vielleicht auch die Möglichkeit, mehr Diversität in die Teams reinzubringen? Wohl wissend, dass viele Teams sehr klein aufgestellt sind, manchmal aus einer Person oder eineinhalb Personen und dann viel Zusammenarbeit mit externen Agenturen betrifft. Aber trotzdem gibt es Möglichkeiten, auf die wir vielleicht noch kommen im Gespräch. Mhm. Das wäre so ein bisschen mein Ansatz, mein Appell sozusagen.
Ja, tatsächlich finde ich das nämlich auch die spannende Frage, wie divers ist eigentlich das eigene Team und weiß ich das überhaupt? Also gerade in der Führungsposition kenne ich vielleicht ein paar Eckdaten, aber sozusagen, was weiß ich eigentlich über die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten und welche Diversitätsdimension bringen die mit? Und das, was du von deinem Vater berichtet hast, es ist nicht sichtbar oder es wird versteckt. Viele Diversitätsdimensionen spielen im Arbeitsalltag vielleicht gar nicht so sehr eine Rolle und werden deshalb nicht thematisiert. Das heißt also, da liegen Chancen auch für Institutionen. Du hast es gerade schon gesagt, vielleicht kann man da auch Wege finden im Erreichen der Zuhörer, Zuschauer, dass man gewisse Dinge nutzt. Wie geht's ganz konkret? Was würdest du sagen, wie kann ich als Institution herangehen und das Thema überhaupt erstmal als Diskurs setzen?
Also wichtig ist mir, dass es auch nicht darum geht, dass jeder sich nach außen kehren muss. Also jeder kann selber entscheiden, was er aus seinem privaten Leben mitteilen möchte. Das ist die Grundvereinbarung. Und trotzdem ist es, glaube ich, so, dass viele, ich habe auch Zuschriften auf den LinkedIn-Post bekommen, wo viele gesagt haben, mir ging es genauso, ist total interessant, ich habe ähnliche Geschichten. Und deswegen ist es für mich der erste Punkt, bei sich selber zu beginnen, als Kommunikationsverantwortlicher den Raum aufzumachen. Das zweite ist, diesen Raum auch im Institut zu schaffen, also zum Beispiel im Team, das auch anzusprechen. Da ist die Kunst natürlich, dass man es nicht persönlich macht, weil es geht ja nicht darum, Druck auszuüben, dass jeder plötzlich von zu Hause erzählt, sondern dass man es rückbindet an eben so etwas wie Indikatoren. Wie viele Leute erreichen wir eigentlich da draußen? Oder was für Diskurse führen wir zum Beispiel im Team über gewisse Themen? Ja, fehlt uns da eine Sicht auf das Thema? Wird die Geschichte besser, wenn wir nochmal eine andere Perspektive drin haben? Das sind ja Kernaufgaben der Wissenschaftskommunikation. Das ist ja ganz wichtig, auch wenn man an die Qualitätssicherung denkt, eben nicht eins zu eins einfach Sachen rüberschieben, sondern sie auch in Kontext setzen. Und dass da mehr Perspektiven helfen, ist, glaube ich, allen klar. Mhm. Was vielleicht auch noch wichtig ist, oder nicht vielleicht, ganz wichtig, ohne Leadership geht's auch nicht. Also wie so vieles in der Wissenschaftskommunikation müssen die Leitungen mit an Bord sein. Mhm. Und da kann man das auch mal ansprechen und sagen, wie sieht's da eigentlich aus? Ja, wie hoch hängt das in der Priorisierung, weil wenn wir jetzt Europa anschauen, und der Max-Planck-Präsident hat ja kürzlich ein Interview gegeben, dass in Amerika wahrscheinlich jetzt viele auf dem Sprung sind. Mhm. Das wäre ja auch wieder ein Diversitätsschub für Deutschland. Er hat ja aktiv drum geworben. Aber also jetzt mal diesen Spaß zur Seite. Das Recruiting wird härter werden. Wir brauchen die besten Köpfe. Und gerade hier auch in Österreich, ein relativ kleinen Land, aber mit einem großen Anspruch auch in der Wissenschaftsszene und vielen, vielen, glaube ich, guten Entscheidungen und Ressourcen, ist es wirklich ein Kampf um die besten Talente. Da kann man sich das nicht leisten, zu sagen, Diversität ist kein wichtiges Thema. Aber ich glaube, wir sollten das, was im Recruiting, im HR-Bereich schon viel passiert, dass man da vielleicht auch ein bisschen lernt davon und zu gucken, was können wir übertragen in die Gestaltung der Teams. Da kann man zum Beispiel bei den Kollegen von der Personalabteilung vielleicht auch anfragen und sagen, könnt ihr uns beraten. Und das Wichtige, glaube ich, ist auch, Diversität eben auch differenziert sehen. Also vieles des Diskurses findet immer noch entlang der, sagen wir, klassischen Linien statt. Da würde ich auch dafür werben, über Gender zum Beispiel hinauszudenken und Migration. Die kommen vielleicht schon vor, aber welche Aspekte von Diversität fehlen denn zum Beispiel?
Da gehe ich gerne natürlich nochmal rein. Die Gender-Diskussion, die wird sehr breit geführt. Wir haben ja auch bei uns aus dem Haus mit ZIA, unserem Visible Women in Science Programm, nochmal die Idee von Frauen auch sichtbarer zu machen. Wenn man an Bedrohung von WissenschaftlerInnen spricht, merkt man, WissenschaftlerInnen werden anders behandelt als Wissenschaftler, auch wenn es um Bedrohung geht. Also ich glaube, das sind so Felder in der Wissenschaftskommunikation, die sind auch sehr breit beforscht oder auch gesehen. Aber welche Dimension, was verbindest du mit Diversität darüber hinaus? Migrationshintergrund hast du gerade schon angesprochen. Welche anderen Dimensionen würdest du als relevant sehen oder auch als ja aus dem eigenen Erleben der Teams vielleicht heraus, die du schon geführt hast?
Also was ich glaube, nicht nur aus eigener Betroffenheit sozusagen, aber ich glaube, die Frage der Identity ist eine ganz wichtige. Und das geht nicht nur über die sexuelle Präferenz, sondern da geht es um weitere Fragen. Also wenn wir die Community anschauen, die ist auch sehr divers strukturiert. Und ich glaube, was da das Problem ist, dass da im gesellschaftlichen Diskurs einfach eine Ermüdung eingesetzt hat bei vielen, weil die gesagt haben, okay, ich kenne mich gar nicht mehr aus, wie viele Regeln gibt es jetzt da noch? Ich habe auch eine Unsicherheit. Und ich muss Anna ganz klar sagen, diese Unsicherheit spüre ich ja auch selber. Also ich kann mich erinnern, vor 2 Jahren hatte ich im professionellen Kontext mit einer queeren Person zu tun und es war für mich einfach nicht eingeübt, wie ich zum Beispiel die E-Mails schreibe, also diese Anrede und so. Das muss ich mir wirklich, da bin ich auch in Stress geraten, weil ich wollte keinen Fehler machen, die Awareness war da, aber es war für mich nicht eingeübt, da war eine große Unsicherheit und das war auch so ein Aha-Moment, wo ich dachte, okay, ich als schwuler Mann, als Teil der Community, aber trotzdem immer noch der größere Teil dieser Community, bin da nicht geübt im Umgang. Mhm. Also ich heiße deswegen nicht gut, was vielfach falsch läuft und auch an Bedrohungen geäußert wird. Aber ich finde schon, dass wir schauen müssen, dass wir das anerkennen oder zumindest erkennen, was da draußen läuft und uns dafür wappnen. Und das bedeutet eben auch, dass wir so ein Einüben ermöglichen oder die Perspektive darauf einnehmen. Und Fragen wie zum Beispiel Neurodiversity, ja, ist auch ein Thema. Das, glaube ich, immer wichtiger wird. Da hatte ich jetzt auch schon mal die ersten Berührungspunkte dazu. Und das sind auch nochmal ganz konkrete Fragen fürs operative Geschäft, sage ich ganz pragmatisch. Ja, wie organisiert man, wenn es viel um Texte geht, wenn es viel um komplexe Zusammenhänge gibt? Wie kann man dafür sorgen, dass diese Personen auch gut mitarbeiten können, weil sie eben Talente und Kenntnisse mitbringen, die wir brauchen? Und wenn wir nach England schauen, ich habe an der LSE studiert, das hast du ja am Anfang gesagt, das ist ja schon lange her, da war das damals ganz normal, dass man, wenn man Dyslexik ist, einen gesicherten Rahmen hat. Das war überall, gab es die Poster, das war überhaupt kein Problem, sich da sozusagen Hilfe zu holen. Und ich glaube, das sind so Ansatzpunkte, die kann man im guten Sinne nachahmen.
Und erstmal, wie du gesagt hast, die Awareness schaffen und dann aber den langen Atem haben, ist auch in Räumen auszuprobieren, anzubieten, Diskurse zu schaffen. Ich glaube, das ist ja genau das, wo man dann den langen Atem auch braucht, dass diese Ermüdung, von der du gerade ja auch schon gesprochen hast und die man ja auch im Wiedereinstampfen von Diversitätsprogrammen oder Ähnlichem gerade bei großen Tech-Konzernen sieht, dass man schon sagt, diese Ermüdung darf nicht stattfinden und der Diskurs darf auch nicht wieder weggedrückt werden, sondern gerade die Wissenschaft ist wahrscheinlich ein Bereich, wo diese Themen auch immer wieder Gehör finden und dann auch ausstrahlen können, wieder in die Gesellschaft, in die Politik, auch in die Wirtschaft hinein. Jetzt hast du schon gesagt, es gibt Chancen für Institutionen, du hast auch ein paar davon schon genannt. Welche Herausforderungen sind aber auch da? Du hast es anklingen lassen, das operative Geschäft läuft ja weiter, es hat eine hohe Schlagzahl, Teams sind auch manchmal nicht sonderlich groß. Wie kann man dann damit umgehen? Kann ich da mir vielleicht auch mich mit anderen zusammentun oder gibt es ein paar Anlaufstellen, wo du sagen würdest, ja, da ist man schon sehr weit, wenn man da mal hinschaut, kann man sich was abgucken?
Ja, also ich glaube, da sind wir immer noch relativ am Anfang. Es gibt, glaube ich, viele gute Projekte. Ich habe jetzt vorher aus dem Panel zwei genannt. Es gibt eine Initiative auf der Seite von MedienmacherInnen, die neuen deutschen Medienmacher. Und die haben sich ja zum Ziel gesetzt, eben Diversität in dem Metier stark umzusetzen. Das ist aber auch eine Grassroot-Bewegung sozusagen. Ich glaube, das ist auch was man nachahmen kann. Und es finden ja die Diskurse statt. Ich habe ja erwähnt, 2023 auf dem Forum Wissenschaftskommunikation, da waren 200 Leute in dem Saal. Das hat uns total umgehauen. Wir hatten irgendwie mit vielleicht 30 gerechnet oder so. Und es war nicht nur so, dass die drinnen saßen und zugehört haben, sondern da war wirklich auch ein sehr aktiver Diskussionsteil, wo viele Fragen gestellt wurden. Und ich glaube, das ist die große Chance. Da gibt es eben keine Scheu oder kein Wegdrücken, sondern eher interessierte Unsicherheit oder Wissensbedarf. Und da kann man ansetzen. Und ich glaube, die Foren, die wir haben, also die Konferenzen, aber auch der Bundesverband, vielleicht sogar die Factory, wenn sie weitergeführt wird, die Factory Viscom, können da einen Rahmen bieten, um eben nicht nur hinsichtlich der Audience, des Publikums draufzuschauen, was Diversität bedeutet, sondern eben auch, was es institutionell dafür braucht.
Die Realität sieht ja vielfach doch so aus, dass wir schon bei der Audience nicht wahnsinnig divers sind. Also vielleicht, wenn man über die Zeit hinweg guckt und sagt, wie war es vor 30 Jahren, wie ist es heute, würde man sagen, ja, wir sind diverser geworden, aber es ist ja noch way to go. Was sind denn so die größten Hebel, die du siehst, wie man da herangehen kann?
Also da komme ich nochmal zu den drei Punkten zurück, die sich aus der Befragung damals beim Forum ergeben haben. Und das war Zeit, Geld und Bewusstsein. Und bei Zeit und Geld kann ich als, jetzt gehen wir mal von der Leitungsebene in der Abteilung aus oder in einem Team, man hat da schon die Möglichkeiten, Prioritäten zu setzen oder gewisse Gespräche auch zu fördern in einem Team oder Fragen zu stellen. Natürlich drückt das Tagesgeschäft immer und es wird aber auch immer drücken. Aber wir setzen uns ja auch mit KI auseinander und anderen Themen, die plötzlich reinkommen. Und Diversität ist jetzt nicht ein Thema, das plötzlich reinkommt. Das haben wir schon immer gehabt. Und deswegen, das tut vielleicht auch weh und vielleicht kann dann ein Projekt erst später anfangen oder man muss ein Meeting verschieben oder was auch immer. Aber ich glaube, diese Zeitgeschichte, die kann man schon kontrollieren. Und ich glaube auch, wenn man ein gutes Verhältnis hat mit seiner Leitung, die sind in der Regel immer sehr offen für Feedback oder Fragen. Wenn man dann vielleicht Bedenken hört hinsichtlich Priorisierung und so weiter, dann muss man halt dranbleiben. Aber ich glaube, diese Zeitfrage, die kann man stark steuern. Das Geld ist nochmal schwieriger. Das muss man ganz klar sehen. Und da gerade kleinere Einrichtungen können jetzt da nicht viel Geld in die Hand nehmen. Und deswegen, glaube ich, ist dann der dritte starke Hebel umso wichtiger, dieses Bewusstsein. Ich glaube, dieser erste Schritt, als Leitung Zeit zu geben, Raum zu geben und dadurch dann das Bewusstsein zu schaffen oder Raum für die Entwicklung des Bewusstseins, Das, glaube ich, ist der größte Hebel. Weil, Hanna, du hast recht, es knappst überall. Wir sehen jetzt auch in Amerika, dass Diversity ja wirklich abstürzt, gerade institutionell. Mhm. Und das finde ich ganz furchtbar. Aber irgendwo muss man ja anfangen. Und mit irgendwas kann man auch beginnen und vielleicht kleine Erfolge für sich verbuchen und eben nicht aufgeben. Was halt schwierig ist, glaube ich, wenn wir aufgrund der aktuellen Lage, der Ermüdungserscheinung, die wir vorher angesprochen haben, in so eine abwartende oder lethargische Haltung reingehen, wo wir sagen, es bringt ja eh nichts. Weil ich glaube, da verliert nicht nur die Wissenschaftskommunikation, da verliert dann auch die Wissenschaft. Und da ist meine Prognose, dass eh nochmal Druck entsteht. Das wird keine große Wissenschaftsorganisation in Deutschland oder Europa, würde da untätig sitzen bleiben, sondern einfach Druck ausüben. Und da sehen wir wieder, wie eng das verknüpft ist. Also wir reden heute ja über WISCOM, aber wir sind einfach ein integraler Bestandteil des Wissenschaftssystems und in eine Institution. Und da sind diese Wechselwirkungen, die helfen können, aus dem Recruiting zum Beispiel, wie ich vorhin sagte, in die Kommunikation hinein, aber auch umgekehrt.
Ja, und dann eben auch als Zweck des Ganzen. Also einerseits ja zu sagen, man fragt mal nach im Recruiting, oder jede Hochschule hat wahrscheinlich einen Diversitätsbeauftragten oder jemanden aus den Gleichstellungsbüros. Es muss ja gar nicht die ganze Breite sein, aber dass man sich Know-how zusammensucht, um auch eben vielleicht fehlende monetäre Ressourcen an der Stelle aufzufangen. Insofern finde ich, ist es ja eher wieder Kreativität, die gefragt ist, in dem Sinne von, wie können wir Dinge klug miteinander verknüpfen. Ich bin aber total bei dir, auch in dem Nutzen. Es gibt viele Studien aus der Wirtschaft, die eben eigentlich ja genau sagen, Diversität führt zu mehr Produktivität, also zu besserem Output, und ist deswegen kein Selbstzweck, sondern ganz klares Ziel, um produktiver zu sein und mehr zu erwirtschaften. Insofern, ich glaube, wenn das in der Wissenschaft auch ankommt und man sagt, es ist für uns auch Kern des Gelingens unserer zentralen Fragestellung, dann wird dieser Raum und dieser Diskurs auch ganz sicher geführt werden. Jetzt haben wir an der Stelle schon vieles gehört von dir, auch von dem einen oder anderen Beispiel. Hast du noch so ein Best Case, wo du sagst, da ist eine Institution oder da ist jemand, der das auch als Person vielleicht ganz klar verkörpert und auch schon in die Breite trägt? Hast du da ein Beispiel für die HörerInnen?
Also die ganze Frage der Diversität war natürlich prägend für mich am WZB, das muss ich schon nochmal ganz klar sagen. Und Jutta Almeninger ist sicherlich eine der prominentesten Persönlichkeiten in dem Bereich, die natürlich viel im Thema Gleichberechtigung geforscht hat und sich eingesetzt hat, aber nicht nur. Wenn man die Arbeitsmarktthemen anschaut, die sie mitbeackert und wie sie sich engagiert. Und ich glaube, also Best Case, da bin ich vorsichtig. Ich glaube, da bleibe ich bei meinem Befund, dass wir da noch am Anfang stehen. Und natürlich ist es ein bisschen pro domo, gut, das ist meine ehemalige Institution. Ich hoffe, das wird jetzt nicht falsch verstanden. Aber ich glaube, die Power, die dahinter stand und eben dieses Verknüpfen von Wissenschaft einer Institution und der gesellschaftlichen Relevanz in einem zentralen Feld, das hat mich geprägt. Da habe ich auch wahnsinnig viel gelernt und mitgenommen. Und jetzt hier in Wien, was die EDI Offices angesprochen, wir haben auch ein EDI Office, mit dem ich eng zusammenarbeite. Wir haben hier auch eine Community am Campus. Wir sind sehr divers. Wir haben über 80 Nationen hier am Campus. Also das, was du gerade gesagt hast, so in der Industrie, diese Studien, die sagen, man ist dann produktiver, das wissen wir. Wir haben die Setups der großen erfolgreichen Einrichtungen, die sind divers. Die wissen, dass sie können nur so funktionieren. Und da möchte ich mit der Energie, die ich aus meinem vorherigen Lauf sozusagen mitgenommen habe, auch gerne mitwirken weiter.
Ja, dann ist es doch aber ein sehr, ja, zwar noch Weg zu gehen, aber mehr ja ein Strukturieren dessen, was da ist. Also ich finde, es wäre ja schlimmer, wenn man sagen würde, man steht an einem Punkt, wo Universitäten wie vor 80 Jahren oder vor 100 Jahren noch rein weiß, männlich dominiert, Mitte 50, also so das klassische Bild der amerikanischen Campi zu der Zeit aussehen. Also ich glaube, da ist es ja schon anders, aber dieses Strukturieren, und das hast du ja auch ganz klar gesagt, als Rolle, als Leadership, auch in der Kommunikationsabteilung zu sagen, wir strukturieren das, was da ist, zeigen die blinden Flecken auf, geben den Diskursraum und versuchen es dadurch auch breiter zu machen. Das ist auf jeden Fall das, was ich da mitnehme.
Ich habe noch einen kleinen Tipp. Ganz kurz, ein Satz, Hanna.
Ja, auch zwei. Und wir lassen dich gleich auch nicht ohne unsere WISCOM-Vision gehen. Also die kommt noch.
Die bekommst du ganz sicher.
Genau.
Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, komisch. Aber wir haben damals auf dem Forum, haben wir einen Wecker vor Diversity gestellt. Das war so ein kleiner Pakt, den wir mit dem Publikum gemacht haben. Und haben gesagt, so, jeder nimmt jetzt sein Smartphone, hatten sie in der Hand wegen Mentimeter und so weiter. Ihr stellt euch jetzt bitte für nächste Woche einen Timeslot, 10 Minuten für Diversity. Das ist, glaube ich, so wie viele ohnehin arbeiten müssen in der Taktung, die wir haben. Sonst vergisst man ja auch wahnsinnig viel. Also die Priorisierung läuft ja gerade dazu, was gebe ich noch Zeit über das Management hinaus? Mhm. Welchen Themen wende ich mich zu? Wie bilde ich mich auch fort? Und ich glaube, das ist eng mit der Bewusstseinsfrage auch zusammenhängt. Da gibt es einfache Tools einfach. Einfach einen Wecker stellen, einfach einen Kalendereintrag machen. 15 Minuten, ich setze mich jetzt hin, trinke meinen Tee und überlege nochmal, wo war jetzt gerade Diversity letzte Woche? Und was habe ich gelernt daraus?
Total spannend. Und wer das jetzt macht, wer das draußen hört und sich diesen Wecker stellt, wir freuen uns davon zu hören und teilen das dann auch gerne im Nachgang. Also wir machen ab und an ja ein kleines Feedback, eine kleine Runde, was wurde aus? Und ich würde mich total freuen, wenn wir E-Mails bekommen an viscom@zeit.de. Was hat denn diese Reflexion gebracht, wenn man sich den Wecker stellt und sich einfach mal fragt, wie war es denn jetzt diese Woche? Was kann ich tun? Was haben wir getan? Oder sich einfach mal wieder hervorzieht. Danke, Harald, für diesen Tipp. Jetzt kommen wir aber zur Viscom-Vision. Auch dich wollen wir nicht gehen lassen. Du hast es vorhin schon gesagt. Zeit, Geld und Bewusstsein. Wenn wir dir all das geben, also wenn wir sagen, es gibt keine Einschränkungen, keine Reglementation, du kannst auf alle personellen Ressourcen der Welt zurückgreifen, auf alle finanziellen Ressourcen, das spielt alles keine Rolle. Was würdest du gerne tun in der Wissenschaftskommunikation, vielleicht auch für das Thema mehr Diversität?
Es wird dich überraschen, Hanna, dass diese Vision hat jetzt nichts mit Diversität zu tun, nicht im ersten Blick, aber etwas damit Brücken zu bauen. Und da sind wir doch auch ein bisschen bei Diversität, Bereiche zu überspannen, die vielleicht nebeneinander liegen und nicht verbunden sind. Und das ist auch ein Konzept, es gibt schon länger an manchen Einrichtungen. Ich würde ein Journalist in Residence und ein Scientist in Residence Programm flächendeckend ausrollen in Europa. Und zwar auch mit der Chance, dass kleine Einrichtungen mit kleinen Teams, die sich das nicht leisten können oder vielleicht auch gar nicht so genau wissen, wie sie da rangehen, dass die das einfach serviert bekommen und sagen können, hier, du hast die Means, du kannst dir 2, 3 Journalists in Residence holen sozusagen, die dann vor Ort sind bei dir für eine gewisse Zeit. Du kannst aber auch Forschende aus deiner Einrichtung in eine Redaktion schicken für eine gewisse Zeit. Kennt dieses Programm vom WZB, wir haben es hier auch am ISTA, das bringt so viel Perspektivenwechsel, das muss in die Breite gehen. Und wenn ich das Geld hätte und die Unterstützung aller, dann wäre das flächendeckend meine Vision für die Viscom.
Super gut. Das hat so viele Facetten. Ich glaube auch von Diversität, weil der Blick eines Journalisten oder der Blick einer Wissenschaftlerin, eines Wissenschaftlers sind doch unterschiedlich und ich glaube, es würde auch vor allen Dingen, und das ist jetzt nun mal auch unser Herz als Verlag, den Wissenschaftsjournalismus nochmal wieder viel stärker stärken. Insofern auch ein Win-Win an dieser Stelle, weil ich glaube, wir sind jetzt gerade, können wir sagen, im Februar 2025 vor einer Bundestagswahl, die doch ganz viel auch in Deutschland verändern wird wahrscheinlich und da immer wieder gegen Desinformation und im Schulterschluss von Medien, von Wissenschaft, von Politik zu agieren. Das ist doch auch etwas, was ein schönes Ziel ist. Und darauf zielt deine Viscom-Vision ganz klar auch ab. Deshalb danke dafür, lieber Harald.
Gerne. Danke fürs Gespräch. Hat mich gefreut.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Feedback, Kritik, Anregungen, Themenvorschläge wie immer gerne an viscom@zeit.de. Alle Hinweise zum Thema Diversität, zu deiner Person auch und eurem Institut verlinken wir gerne auch in den Shownotes. Wer da nochmal nachlesen will, wer weiter in den Diskurs gehen will, findet da sicherlich auch viele Möglichkeiten und wir freuen uns drauf, wenn es wieder heißt Zeit für Viscom, eine halbe Stunde zu einem Thema aus der Wissenschaftskommunikation.